ARD.
Radio 3. Das Gespräch.
Mit meiner Mutter haben wir sehr oft Spaziergänge gemacht, in Lagos damals, und von meiner Urgroßmutter. Die hat uns zu Fuß oft, hat uns besucht, in Lagos damals, in den 50er Jahren. Und wie sie gelaufen ist, war für mich wirklich diese Vorstufe für mich. Dann habe ich gemerkt, so möchte ich auch werden. Sehr, sehr wissend, wunderbare Frau. Das ist für mich eine sehr starke Linie.
Der Fotograf Akinbode Akinbi ist heute mein Gast. Er wird beschrieben als Kosmopolit, als Vagabund, als Städtewanderer. Ich bin Britta Bürger und freue mich, Sie heute näher kennenzulernen, Herr Akinbi. Herzlich willkommen in unserer Sendung.
Vielen Dank.
Being, seeing, wandering, also sein, sehen, wandern, so ist Ihre große Einzelausstellung in der Berlinischen Galerie überschrieben, ist gerade eröffnet worden. Anlass ist die Verleihung des Hannah-Höch-Preises 2024 für Ihr Lebenswerk. Das ist der bedeutendste Kunstpreis des Landes Berlin. Und diese drei Verben, sein, sehen, wandern, die verströmen, finde ich, eine große Ruhe, Langsamkeit, Gelassenheit. Da nimmt sich jemand anscheinend Zeit, viel Zeit zum Erkunden, zum Beobachten, beim Warten auf den richtigen Moment, um auf den Auslöser seiner Kamera zu drücken. Warum sind für Sie diese drei Wörter geradezu existenziell? Sein, sehen, wandern.
Wie Sie ja auch eben auch gesagt haben, dieser richtige Moment zu erfassen. Meines Erachtens gibt es eigentlich keinen richtigen Moment, sondern es gibt eben ein Kontinuum von Momenten. Und dieses Kontinuum versuche ich, mich hineinzubegeben. Daher mein Sein. Und dann, ich muss auch beobachten oder anschauen, sehen. Und dann auch in dem wandernden Bewegung. Diese drei Wörter habe ich die eigentlich ausgewählt als Titel der Ausstellung, weil die für mich sehr wichtig sind.
Akinbode Akinbi durchstreift mit seiner Kamera nämlich zu Fuß große Metropolen, gern in Afrika, Lagos, Bamako, Dakar, Durban, aber auch New York, Berlin, viele, viele große Städte. Er ist in England und Nigeria aufgewachsen, hat dort studiert und lebt inzwischen Ende 70, seit über 30 Jahren in Berlin. Das mal so als Kurzinformation vorab. Wandern Sie denn immer auf neuen Wegen oder gibt es auch welche, die Sie schon tausendmal gegangen sind?
Auf neuen Wegen, aber auch wieder anderen Wege, die ich ständig wieder bewandere. Es ist sehr interessant. Kein Weg ist immer gleich dasselbe. So wie am Meer auch. Die Wellen sind nie dasselbe. Und so ist es auch mit den Wegen. Ne? Zwar, es gibt Häuser, die bleiben manchmal Jahrhunderte da stehen, aber die verändern sich auch. Und diese Veränderungen, diese Bewegungen aufzunehmen, zu erfassen, finde ich meine Aufgabe.
Das ist ja überhaupt die Kunst, das Leben nicht zur Routine werden zu lassen. Also alles immer wieder neu zu betrachten, als sei es das allererste Mal, dass ich das angucke mit voller Präsenz. Wie kommt es, dass sich diese Fähigkeit bei Ihnen so besonders ausgeprägt hat? Sie sind ja kein Zen-Buddhist.
Bin ich nicht. Wobei ein Freund hat zu mir mal gesagt, dass ich eigentlich lebe wie ein Priester oder ein Mönch. So sehe ich das nicht. Aber um überhaupt unser Leben gut zu verstehen, muss man es, das Leben, in Ruhe betrachten. So ganz, ganz ruhig, für sich. Und jeder hat eine andere Sehweise, auch eine andere Art, ranzugehen. Und bei mir geht es darum, eigentlich dann immer wieder es anzuschauen, jeden Tag, jeden Moment. Und dann auch zu gucken, was geht hier ab, was läuft. Das ist mein Anliegen. Ne? Mhm. Allerdings so unterschiedlich. Es gibt Momente, wo ich fühle, ich bin nicht so ganz richtig im Gleichgewicht. Es gibt andere Momente, wo ich ganz, ganz ruhig bin. So unterschiedlich.
Naja, Und diese Ruhe aber eben, die finden Sie in sich inmitten dieser Megastädte, also chaotischer Situationen in Nigeria, im Senegal, in Südafrika, in Mali. Wie nähern Sie sich so einer 20-Millionen-Metropole wie Lagos, der Stadt Ihrer Kindheit?
Ich behaupte, je chaotischer, so viel durcheinander, umso für mich interessanter und auch umso ruhiger werde ich. Zum Beispiel ein Orte, die sehr, sehr viel Bewegung in sich haben, Bahnhöfe, Flughafen, Shopping-Malls, Kreuzungen in größere Städte wie Lagos oder jetzt bin ich gerade eben in Dakar gewesen, auch bei solchen Kreuzungen auch, das ist eigentlich mein Studio. Dann bleibe ich ganz ruhig und ich bin nicht der Einzige, der so ruhig in diese ganze, wie heißt das
Wort? Gewusel.
Gewusel, ja. Es gibt anderen auch, oft die Obdachlosen. Manche Frauen beobachte ich auch, wenig Kinder. Und das ist auch interessant für mich. Andere, die auch oft dann in solchen Gewüsel immer wieder rumschauen, sind Taschendiebe.
Ja, ja.
Wir sehen uns auch. Die sehen mich und ich sehe sie auch. Und
aber dann, wenn man das weiß, dann werden sie vielleicht für einen Taschendieb gehalten.
Nein, die checken das.
Oder nee, ich meine, dass andere Leute denken, sie könnten ein Taschendieb
auch,
sein.
Das auch. Ein Fall war in München, am Flughafen, vor Jahren. Eine Frau hat mich gesehen, ganz ruhig, so meandern, durchwandern. Sofort hat sie ihre Tasche noch fester gehalten. Das hat mich ein bisschen genervt, weil das ist immer wieder mal der Fall, weil ein schwarzer Mensch da in München haben. Aber ja, ich komme gut damit zurecht.
Mhm. Nochmal zu der Situation. Sie stehen mit Ihrer Kamera auf einer Straßenecke oder einer Kreuzung, da wird nichts inszeniert. Haben Sie bei diesem Warten denn schon irgendeine grobe Bildidee im Kopf? Denn vieles passiert ja einfach gleichzeitig auf so einer Kreuzung.
Dieser Ausdruck, es wird nicht inszeniert, stimmt nicht ganz, weil das Leben ist eine Inszenierung. Das zu begreifen ist sehr wichtig. Und dann gibt es Momente, wo ich merke, es wiederholt sich irgendwas. Meinetwegen, das Kind schaut zurück, wo sind meine Eltern? Oder ein Paar laufen durch diese Kreuzung, aber sie sind miteinander nicht ganz im Verständnis. Die haben Ärger miteinander, das sehe ich auch. Oder auch, was bei Kreuzungen immer wieder eigentlich vorkommt, Unfälle.
Mhm.
Und das ist für mich unangenehm, weil ich will nicht unbedingt solche Momente fotografieren, das passiert ab und zu, aber ich, das nicht. Das ist eben meine Aufgabe, solche Situationen wahrzunehmen, aufzunehmen und dann später zu Hause, dann ich entwickle die Filme und versuche, die Sequenzen rauszuarbeiten.
Also Sie sind alles andere als ein rasender Reporter. Sie gehen bewusst langsam. Wie lange stehen und warten Sie denn auf so einer Kreuzung?
Eine Stunde, zwei Stunden manchmal. Aber ich bewege mich auch in dieser Gewusel oder dieser Hin und Her. Oder dann bleibe ich noch ein paar Minuten. Es ist so unterschiedlich. Es gibt für mich keine Regel. Ja, ich begebe mich einfach so rein.
Im Vergleich zu Lagos ist Berlin ja ein Dorf. Ist das hier genauso interessant zu fotografieren?
Überall ist sehr, sehr interessant. Berlin ist wirklich ist kein Dorf in dem Sinne. Ist eine kleinere Großstadt wie etwa Lagos. Berlin hat etwa 3,5 Millionen, Lagos über 20 Millionen. Aber im Grunde genommen, es wiederholen sich auch da. Es gibt auch große Märkte in Lagos, riesengroße Straßenmärkte. Das gibt es hier in Berlin weniger. Aber am Paul-Linke-Ufer zum Beispiel gibt es einen Markt. Oder da in Schöneberg am Wochenende gibt es auch einen Markt. Und ähnliche Situationen, diese Geschreie von den Händlern und dann auch Leute, die einkaufen, sehr ähnlich. Mhm. Und dann auch die Gemüse, Obst und so, die Fleisch und andere Textilien, wieder sehr ähnlich. Daher, über die Jahrzehnte ist bei mir auch wichtig, mich selbst nicht zu wiederholen und nicht das, immer wieder dasselbe Bild zu machen.
Gar nicht so leicht.
Nicht immer so leicht. Und manche Sachen wiederholen sich sehr stark. Für mich ist interessant zum Beispiel Pferde in der Stadt.
Aha.
Ja, weil man spricht von Pferde, wie heißt es, Pferdekraft, wie heißt das nochmal beim Auto?
Pferdestärke.
Pferdestärke, PS. Ja. Und Pferde waren früher sehr stark im Stadtwesen. Ne? Und kaum noch heutzutage, außer in einigen Städten in Afrika. Und faszinierend, und in Dakar habe ich die ausgesucht, an der Peripherie, und zum Glück welche gefunden und fotografiert im Vorbeigehen. Ne?
Mhm.
Wunderbare Momente. Deswegen, diese Offenheit ist wichtiger.
Häufig ist bei Ihnen ein Bild im Bild zu finden. Also es gibt da immer verschiedene Bildebenen und Schichten, also zum Beispiel Botschaften auf Werbetafeln, Schriften, Graffiti. Ein häufiges Motiv sind Zäune, das heißt, das Eigentliche sehen wir durch einen Maschendraht hindurch. Oder Automaten, denen haben sie eine ganze Serie gewidmet, Zigaretten, Süßigkeiten und Kondomautomaten, aber auch Automaten für Passbilder. Und ich habe auch eben gemerkt, wir sind hier durchs Funkhaus ins Studio gelaufen, an so einem kruschigen Gang vorbei, in dem standen Essensautomaten und Kaffeeautomaten und Mikrowellen und ein Tischfußball. Sie sind ganz neugierig geworden. Was fasziniert Sie an Automaten?
Vor allem dieses Automatisierung unseres Lebens. Wir werden immer mehr und mehr Teil und die Maschinen, die wir entwickeln und erfinden. Und es ist für mich so faszinierend, es geht so weit, dass bald wir kommunizieren miteinander gar nicht mehr, sondern nur über Apps oder meinetwegen über Screens, aber nicht mehr so eins zu eins persönlich. Und das ist für mich schon kritische so Sachen, die ich auch oft sehr kritisch auch ansehe. Und dann mit den Automaten, ich kann mich gut erinnern, zum Beispiel hier in Deutschland, ich war in Deutschland schon in den 70er Jahren, und als die ersten Automaten an den Bahnhöfen gab für Fahrscheine. Und viele Menschen haben davor gestanden und wussten nicht genau, wie man die zu bedienen hatte. Heutzutage ist es ganz normal geworden. Und so ist das mit so vielen verschiedensten Sachen. Immer mehr und mehr wird automatisiert. Vor kurzem war ich am Flughafen hier in Berlin. Und jetzt inzwischen beim Gepäckabgabe ist auch automatisiert jetzt. Faszinierend. Und bald sind die am Bodenpersonal weg. Alles automatisch. Und dann geht es noch weiter. Gibt es keine Piloten mehr. Die Flugzeuge heben auf und so. Auch automatisch. Faszinierend für mich, aber auch bedenklich. Ja.
Immer wieder fotografieren Sie auch Müll, auch die Veränderungen der Natur. Aber meist geht es dabei ja eben auch um was wirklich Größeres, also um politische, um soziale, um architektonische Veränderungen. Und mir ging es so, dass gerade dadurch, dass manches rätselhaft bleibt in Ihren Bildern, meine Wahrnehmung eigentlich nochmal geschärft wird und meine Neugier auch, was Sie da wohl mit meinen.
Ein wesentlicher Aspekt unseres Lebens ist dieses Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Und um aufzunehmen, muss man auch von sich aus was dazugeben. Müll ist eine Art eigentlich Abgabe. Und bei manchen Völkern ist es immer noch wichtig, bevor man irgendwas, also den Tag anfängt oder bevor man irgendwas isst auch, eine Art so Dankbarkeit zu zeigen, indem man was abgibt. So eine Opfergabe. Und daher ist Müll für mich oft auch hier in der westlichen Welt eine Art unbewusst von den Leuten weggeschmissener Opferabgaben. Allerlei wird hier weggeschmissen, nicht nur aber hier in der westlichen Welt, auch weltweit inzwischen. Und es ist faszinierend wieder für mich. Es tut mir leid, ich muss das Wort immer wieder benutzen. Faszinierend. Aber zum Beispiel Waschmaschine, Autos, in letzter Zeit diese großen Flatscreens von Fernsehen, alles Mögliche. Vor 4, 5 Jahren hier in Berlin habe ich immer wieder Toasters weggeschmissen auf der Straße gefunden. Faszinierend. In letzter Zeit immer wieder Schuhpaare. Aha. Ja, faszinierend. Also zum Teil die Schuhe sind noch in gutem Zustand. Und dann auch Textilien, Kleider, alles möglich. Und dann auch noch, was sehr für mich sehr traurig ist, sind auch Menschen, die dann auch fast wie Müll behandelt werden. Es gibt so viele Missstände in unserem tagtäglichen Leben, aber oft wollen wir das nicht wahrnehmen, wahrhaben, und gehen einfach so vorbei.
Während jetzt wirklich alle Welt sehr viel mit dem Smartphone fotografiert, machen Sie das ja mit einer analogen Rolleiflex-Kamera. Wird gern beschrieben als Kultkamera der 50er Jahre. Also so eine Kamera, wo man von oben reinschaut mit beiden Augen. Was lieben Sie an der?
Ich fing an in den 70er Jahren ernsthaft zu fotografieren. Und zwar mit der Spiegelreflexkamera. Das ist einaugige Kamera. Kleinbilder, 35 mm. Und dann, ich kam nicht so zurecht mit den Kontaktbogen. Die Bilder waren, auch die Negative waren so klein. Man brauchte eine Lupe, um die Bilder gut anzuschauen. Mittelformat, dazu gehört auch der Rolleiflex. Man kann den Kontaktbogen, die Negative auch mit einfach Augen anschauen. Und fing damit ernsthaft an, 90er Jahren. Und seitdem fotografiere ich konsequent mit der zweiäugigen Rolleiflex. Vor allem die letzten Modelle, die sind in den Ende der 60er, 70er Jahren gebaut worden, sind sehr, sehr gut, sehr robust, mechanisch, analog. Zum Glück gibt es die noch gebraucht zu kaufen, oft in sehr gutem Zustand. faszinierend wieder, das Wort wird dir faszinieren. Manche haben damals zu der Produktionszeit diese Kamera gekauft und kaum benutzt.
Naja.
Ja, und dann sind sie verstorben. Die Kinder wussten gar nicht mit dieser Kamera was zu tun und stellen das auf die
Straße.
Auf eBay. Ja. Früher nicht. Und da habe ich hier in Berlin zum Beispiel von einem älteren Herrn sein Rolleiflex abgekauft. Ziemlich günstiger. Inzwischen werden die sehr hoch gehypt und sind leider sehr teuer.
Und mit dem Smartphone fotografieren Sie nie?
Fast nie. Außer nur so Sachen zu dokumentieren. Nicht auf der Straße, sondern was weiß ich. Aber ich will das nicht. Ich kann das schon, aber ich will das nicht. Und dann, es gehört zu meinem Temperament, ganz ruhig und bedacht zu fotografieren. Dazu gehört dann diese Analogfotografie.
Sie haben die Ausstellung in der Berlinischen Galerie gemeinsam mit Katja Reich kuratiert, der Leiterin der fotografischen Sammlung dort. 120 Arbeiten sind zu sehen, chronologisch aus 5 Jahrzehnten. Eine Retrospektive wichtiger Werkgruppen, überwiegend schwarz-weiß. Strenges, quadratisches Mittelformat, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Was ist die besondere Qualität von schwarz-weiß für Sie?
Zwar, die Welt ist farbig. Wir sehen die Welt in Farben, ne? Und für mich ist schwarz, weiß und die Töne dazwischen, alle Graustufen, auch Farben. Ne? Wenn ich rausschaue, sehe ich das Bild schon als schwarz-weiß. Und es ist für mich eine Art sehr grafischer Versuch, meine Umgebung, meine Welt zu gestalten. Also, es kommt von innen heraus. Ich versuche zu schreiben mit Bildern. Ne? Manche sagen, dass es kommt auch, weil die Fotografie fing an in schwarz-weiß. Und es war sehr, sehr stark in den 20. Jahrhundert bis etwa den 70er Jahren. Dann ist Farbe viel mehr auch bei sogenannten Dokumentarfotografen oder Kunstfotografen mehr ins Vordergrund gekommen. Ist immer noch so, aber ich bevorzuge immer noch Schwarz-Weiße.
Ich hatte beim Gang durch die Ausstellung das Gefühl, dass Sie da sehr anwesend sind in den Fotografien, obwohl Sie ja abwesend sind. Also wir sehen Sie ja nicht. Und doch ist da irgendwie so eine große Präsenz spürbar, gerade weil man immer wieder rätselt, was Sie in diesem Moment dazu bewegt hat, auf den Auslöser zu drücken. Also spüren Sie das selber auch, Ihre eigene Präsenz?
Schon, aber ich finde bei jeder Fotografie, man kann mit der Zeit diese Präsenz des Fotografen, der Fotografin, der Standpunkt ist sehr wichtig. Und von diesem Standpunkt hat jemand da gestanden. Und das ist dann der Fotograf, die Fotografin. Und dann mit dem Standpunkt kommt auch so politische Einstellung, soziale Einstellung, ästhetische Einstellung, alles Mögliche dazu noch. Meine Präsenz, aber auch Präsenz von dem, was um mich herum ist. So die anderen Menschen, die Natur, die Vegetation, der Himmel, der Boden, alles. Ich sage immer wieder, es ist ein Geben und Nehmen.
Sie haben Musik für unsere Sendung ausgesucht. Fangen wir vielleicht an mit Reggae. Was erzählt uns dieser Titel der Band Morgan Heritage über Sie, Akinbode Akinbi?
Ich bin mit Musik, buchstäblich mit Musik aufgewachsen. Und Reggae, sie hat mich ständig begleitet. Und von Morgan Heritage, ich mag das sehr gern, wie sie zusammen singen. Die sind eine Familie eigentlich, der Vater und mehrere Söhne und eine Tochter, die singen zusammen Morgan Heritage, wunderbar Musiker.
This is not a dreadlocks thing, divine conception of the heart.
Don't Heavy Dread, ein Reggae-Song von Morgan Heritage, einer Band aus Jamaika. Ausgesucht hat den Song der Fotograf Akinbode Akinbi für unser Gespräch hier auf Radio 3. Geboren wurde Akinbode Akinbi 1946 im englischen Oxford, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als Sohn nigerianischer Eltern. Hat Ihr Name Akinbode eine Bedeutung?
Ja. Akinbode Akinbi. Akin heißt eigentlich der Mutige, der Krieger. Der Mutige ist mir viel lieber. Und Bode heißt, ist wieder gekommen, wieder geboren sozusagen. Akinbi heißt der Mutige. Hier ist ein Mutiger. Und früher, mein Volk hat nur einen Namen und dann mehrere andere sogenannte Spitznamen. Das Vorname, Nachname wurde von den Engländern, die Kolonialherren, eingeführt. Und zu der Zeit war meine Familie Akinbi, hieß es. Und deswegen ist unser Familiennamen Akinbody ist mein Vorname.
Aber eine E-Mail an mich haben Sie nur unterschrieben mit Body.
Body, weil unsere Namen werden oft nicht voll ausgesprochen bei meinem Volk, sondern entweder Aki würde ich benannt oder Body.
Was soll ich denn jetzt sagen im weiteren Verlauf?
Body ist okay. Body ist okay.
Okay. Warum sind Ihre Eltern damals nach England gegangen?
Die waren auserkoren, um zu studieren. An der Universität damals in Oxford. Mein Vater, meine Mutter hat auch Sozialwissenschaft studiert. Mein Vater Jura und Verwaltungswesen. Weil dann sie wurden dann vorgesehen, als dann nach und nach so solche Studierenden sollen zurückkommen in die Kolonien und die Arbeit übernehmen, was die Engländer gemacht haben in den Kolonien. Ne? Was auch mein Vater gemacht hat dann. Ne?
Der war, glaube ich, Bürgermeister von Lagos.
Er war einer der ersten Bürgermeister in den 50er Jahren, ja. Ich wollte nicht in seine Fußstapfen reingehen, aber so wie er beschäftige ich mich sehr stark mit Städten, so auch eben mit Lagos. Ne? Und ich habe oft in Gegenden fotografiert, wo er früher gearbeitet hat. Das ist für mich faszinierend. Ne?
Mhm. Sind Sie von Anfang an mehrsprachig aufgewachsen?
Ja, wir sind mit Yoruba und Englisch. Leider, mein Yoruba ist nicht so gut, weil ich lebe jetzt seit Jahrzehnten in Europa her. Und dann dazu habe ich Deutsch gelernt. Eigentlich denke ich eigentlich fast in zwei Sprachen, Englisch und Deutsch. Interessant für mich auch ist, manchmal, wenn es plötzlich irgendwas passiert, dann reagiere ich in Yoruba.
Ach ja?
So interessant für mich.
Was sind das für Momente?
Wie man sagt, Stressmomente im Verkehr oder ich werde in eine Ecke gedrängt und sage, das ist no. So interessant dann.
Zur Schule gegangen sind Sie, glaube ich, Grundschule in Lagos?
Grundschule in Lagos, Gymnasium in England, im Internat. Und dann erste Uni war in Nigeria wieder, nicht in Lagos, in Ibadan, eine Binnenstadt unweit von Lagos.
Als Sohn, da komme ich nochmal darauf zurück, des Bürgermeisters, privilegiert aufgewachsen, durften Sie da schon alleine um die Häuser ziehen?
Meine Eltern wollten das nicht so sehr, aber ich war damals so bis 10, 11, 12 und dann fing ich an wirklich, aber vorher schon, die nähere Umgebung zu erwandern, zu verstehen. Ich sage auf Englisch, I'm a sucker for the next corner. Das heißt, die nächste Ecke, ich will ja auch wissen, was um die nächste Ecke umgeht. Und wenn man eine gerade Straße geht, gibt es immer eine Biegung oder eine Ecke und dann will man wissen, was da abgeht. Und das habe ich schon seit meiner Kindheit und das hat sich dann bis zum heutigen Tag fortgesetzt. Ich bin mit meiner Mutter, haben wir oft, sehr oft Spaziergänge gemacht. In Lagos damals und von meiner Urgroßmutter. Die hat uns zu Fuß oft, sie ist weiten Weg gekommen, hat uns besucht in Lagos damals, in den 50er Jahren. Und wie sie gelaufen ist, war für mich wirklich diese Vorstufe für mich dann. Ne? Dann habe ich gemerkt, so möchte ich auch werden, unbewusst damals. Ne? Aber dann habe ich es später richtig erfahren. Ne? Und da,
also wie ist sie denn gelaufen? Auch schon so aufmerksam?
Oder? Aufmerksam, sehr, sehr wissend auch. Sie hat auch immer wieder vorausgeschaut sozusagen. Wunderbare Frau. Das ist für mich eine sehr starke Linie.
Sie haben Anglistik studiert in Nigeria, englische Literatur in Lancaster, doch dann deutsche Philologie in Heidelberg. Wie kam das?
Schon als ich studiert habe, englische Literatur, damals habe ich Günter Grass gelesen, Black Trommel, das hieß auf Englisch, The Tin Drum. Auch damals, auch Kafka auf Englisch. Vor allem Kafka hat mich sehr, sehr stark beeindruckt.
Sind Sie dann, ja jetzt richtig im Kafka-Jahr.
Ja, genau. Und dann wollte ich dann eigentlich Kafka studieren, noch tiefer, und dann auch Max Frisch. Ein paar andere Schriftsteller auch, nicht nur jetzt diese zwei. Und ich war damals auf dem Weg, Akademiker zu werden und auch vielleicht dann auch, hätte ich auch dann geschrieben, auch so Romane oder sowas. Ich wollte eigentlich promovieren damals und dann in Heidelberg. So, ich musste erst einen Magister machen, dann promovieren. Aber dann unterwegs kam die Fotografie. Und dann bin ich abgebogen, einen Umweg gemacht und habe dann angefangen, ernsthaft zu fotografieren in den 70er Jahren und habe festgestellt, man kann auch erzählen mit Bildern. Man muss nicht unbedingt schreiben.
Die Eltern gebildet, privilegiert, wie fanden die ihre Entscheidung?
Oh, die waren nicht dafür. Beide nicht. Und auch diese ganze Generation, die schauten auf Fotografen damals in Nigeria, als ob die sind so ungefähr Handwerker, so wie ein Schreiner oder ein Elektriker. Das hat sich mit der Zeit auch verändert. Vor allem als Wole Soyinka, ein Schriftsteller in Nigeria, den Nobelpreis bekam, 1986. Dann wurde auch alle anderen Kunstrichtungen noch weiter in ihr Bewusstsein gekommen. Und jetzt, meine Mutter lebt noch und die sind eigentlich, wenn ich das sagen darf, stolz auf mich.
Ihre Mutter, die muss ja bald 100 sein.
Die ist am 101 jetzt.
101. Wie lebt sie?
Gut, sie ist mental ziemlich fit, körperlich sehr ab so geschrunken, aber noch da für uns zum Glück.
Fotografieren Sie sie?
Ja, immer wieder, wenn ich da bin. Wenn ich sie anrufe, sagt sie ja, I'm still alive. Eine sehr, sehr liebe Frau und meine Mutter.
Wie sind Sie von Heidelberg nach Berlin gekommen?
Eine Zwischenstation war München. Und dann habe ich von hier in Berlin erfahren, von einer billigeren Wohnung, damals eine Kohleofen.
West-Berlin 1971?
Ja, in Kreuzberg. Nicht 71, 91 bin ich hierher gekommen, Berlin.
Stimmt.
71 nach Deutschland, 91 nach Berlin. Und seitdem lebe ich hier in Berlin. Und Berlin ist die Stadt, wo ich am längsten überhaupt in meinem Leben kontinuierlich gewohnt habe.
Mhm. Seit wann können Sie von der Fotografie leben?
Interessante Frage.
Und wovon leben Sie sonst oder haben Sie gelebt?
Es war immer wieder ein Auf und Ab. Am Anfang ging es gut. Ich habe dann auch Architekturfotografie gemacht. Davon konnte ich leben. Ich hatte eine Familie.
Wie viele Kinder?
Zwei Kinder und dazu noch ein drittes Kind. Meine damalige Frau kam mit einer Tochter auch. So drei Töchter habe ich ja eigentlich. Schwierige Zeiten. Zum Teil sehr, sehr schwierig. Dann habe ich auch gejobbt, am anderen so gelebt. Und dann ungefähr würde ich behaupten, seit etwa 10, 12 Jahren geht es wieder sehr stark bergauf jetzt.
10, 12 Jahre, das ist ja nicht lange.
Nicht sehr lange.
60 oder
ja, genau.
Über 60.
Ja, dieses Durchhalten habe ich mich auch selbst gefragt. Die Familie ging auseinander. Ich musste hauptsächlich nur um mich selbst kümmern, ne? Bin meiner ehemaligen Frau sehr dankbar. Die hat diese anderen von den Kindern wesentlicher Teil auch übernommen. Einfach durchgeschlagen bis heute.
Mhm. 2016 sind Sie mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet worden und eine große Chance dann, sich der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, war die Documenta 14, 2017 in Kassel und Athen. Was hat dieser Auftritt verändert?
Es ist eher ein kontinuierlicher Gang. Und dann in diesem Jahrhundert, dann im 21. Jahrhundert, ging es bergauf. Immer mehr und mehr und mehr. Documenta 14 war eine ganz große Sache dann. Und dann kam noch mehr die Anerkennung.
Sie hatten in den 80er Jahren mal ein Reportagestipendium von der Wochenzeitschrift Stern. Da haben Sie auch in Afrika fotografiert, waren in Nigeria und im Senegal. Warum wurden diese Bilder nie veröffentlicht?
Die fanden die Bilder gut. Die wurden ausgestellt, auch glaube ich im Sternhaus da in Hamburg. Aber die wurden nicht veröffentlicht, weil es entsprach nicht dieser Vorstellung der Zeitschrift von Afrika. Das war immer wieder für mich ein...
Von Afrika oder von Fotojournalismus?
Von Afrika. Von Afrika viel, viel mehr. Es gab, es gibt leider immer noch die Vorstellung, dass Afrika eben so Tierwelt, so schöne Landschaften oder dann Krieg, Hunger, solche Sachen, ne? Meine Fotografie geht nicht in diese Richtung. Ich meine, ich fotografiere gerne in der Natur, in der Tierwelt, aber nicht so stark. Und daher, es entsprach das nicht. Das hat sich auch, würde ich behaupten, bei Zeitschriften verändert. Aber es gibt weniger Zeitschriften. Aber immer noch in der westlichen Welt diese Vorstellung von Afrika, dass eben so ein Tierparadies ist. Da sind kaum noch Menschen da. Oder wenn Menschen da sind, dann sind sie auch sehr prekäre Situationen. Krieg, Hunger oder auch Krankheiten, so Ebola oder sowas.
Mhm.
Und das ist nicht meine Richtung.
Wollen Sie trotzdem mit Ihren Fotos das Bild der Schwarzen in der Welt ändern?
Sehr, sehr stark. Wobei, ich ist nicht vordergründig. Ich bin kein Missionarsarbeiter oder sowas, sondern eher diese Vielschichtigkeit dokumentieren, zeigen. Mit der Zeit diese Vorstellung von schwarzen Menschen und Afrika vor allem, dass es nicht so ist wie... wie sie das vorstellen oder wie sie das wahrhaben wollen. Das ist ganz, ganz anders.
In Afrika sind Sie ja schon sehr viel länger auch ein wichtiger Mentor für Fotografinnen und Fotografen. Wie haben Sie dazu beigetragen, dass die Menschen sich mehr für Fotografie begeistern und interessieren?
Diese Begeisterung kam von allein, eigentlich auch von diesen ganzen neuen Medien, ne? Mobile Phones und diese sozialen Medien, viel, viel mehr. Und es gibt eine neue Generation, die interessiert sich sehr für diese visuelle Kultur, unter anderem auch für Fotografie. Und dann wir, so ich und anderen auch, so die ältere Generation, sind zum Teil für sie dann wie eine Art so Mentors, Vorbilder, Beispiele. Und dann kommen die auf uns zu und fragen und stellen Fragen und so weiter. Und dann haben wir auch vor allem einen Kurator, Simon Njami, zusammen mit Goethe-Institut in Südafrika, 11 Jahre lang, einmal im Jahr, so Portfolio-Reviews gemacht. Überall auf dem Kontinent, verschiedene Städte. Und das ist sehr gut angekommen. Wir haben dann Fotografen ausgesucht, jüngere Fotografen. Und zusätzlich noch war ich bei der Fotobiennale in Bamako.
Sie geben Workshops, Masterclasses. Gehen Sie da auch mit den Leuten zusammen auf Wanderung?
Genau. Ja, das mag ich auch gerne, sehr, sehr gerne. Am besten ist sogar zu unterrichten im Gehen. Nicht in der Klassenraum, sondern im Gehen. Das mag ich sehr gerne. Letztes Jahr habe ich das in Harlem gemacht, in New York. Es war sowas wunderschön. Ich wollte sagen, wieder faszinierend. Es war wunderschön, weil das erste Mal für mich in New York. Ich war schon mehrmals in den USA, aber das erste Mal in New York. Und dann auch gleich am ersten Tag in Harlem auch. Und dann die Fotografen, ganz, ganz tolle Menschen. Was Schönes.
Ich würde Ihnen gerne eine ganz kleine Frage stellen. Die ist aber zugleich ganz groß. Was ist Fotografie?
Das ist eine ganz kleine, große Frage. Für mich ist Fotografie sehr unterschiedliche Sachen. Es ist ein Bild, zweidimensional. Man kann sich hineinbegeben und versuchen dann, die verschiedenen Schichten in dem Bild zu sehen, zu erfahren, zuzuhören. Es ist auch Sachfotografie, Landschaftsfotografie, Porträt, Städtebilder, alles so unterschiedlich, Werbung. Und daher, keine Fotograf, Fotografin kann genau sagen, was es ist. Wir alle zusammen vielleicht geben eine gewisse Antwort in unseren Arbeiten. Aber für mich ist es auch ähnlich wie in der Musik oder eigentlich unser Leben. Ne? Hat so viele verschiedene Aspekte.
Dann bleiben wir bei der Beschreibung, die Sie vorhin angedeutet haben. Fotografie ist Schreiben mit Licht.
Sehr stark, das auf jeden Fall. Und man braucht Licht, um zu fotografieren, um zu sehen. Aber Licht ist überall, auch wenn es total dunkel ist, ist trotzdem Licht. Und daher, ja, Foto ist Licht, Graphie ist das Schreiben. Dazu dann auch, man hat was dann geschrieben, ne, wenn man das aufgenommen hat. Und was sagt dieses Bild? Ist das diese Erzählung, ist das Narrative, ist auch für mich sehr, sehr wichtig. Auch. Für mich ist es, ich würde behaupten, ein Teil unseres Lebens.
Hören wir eine Musik, die Sie mitgebracht haben?
Mhm. Okay Jazz war aus Kongo, Republik Kongo. Musik, die ich seit den 60er Jahren immer wieder anhöre. Ne? Damals auch von Okay Jazz. Der ist, glaube ich, der Franco ist etwa vor 15 Jahren jetzt verstorben. Ganz, ganz tolle Musik. Das höre ich sehr, sehr gern. Und diese Musik hat zum Teil auch Schwingungen auch aus Südamerika mit Rumba und so weiter. Ist faszinierend, aber für mich ganz starke Musik.
Musik aus der Republik Kongo, mitgebracht von dem Fotografen Akin Bode oder Bode Akinbi für unser Gespräch auf Radio 3. Seit 5 Jahrzehnten beobachtet er mit der Kamera, wie sich Orte auch durch die Globalisierung verändern und zugleich sucht er nach postkolonialen Spuren in den Städten, zum Beispiel im afrikanischen Viertel im Berliner Wedding. Wann haben Sie dieses Viertel für sich entdeckt?
In den 90er Jahren. Ich bin 91 nach Berlin gekommen und ziemlich früh dahin gegangen auch. Afrikanische Sphäre, what's this? Und dann bin ich dahin gegangen Es sind etwa über 20 Straßen, kleinere und größere, und bewandere die dann. Es ist eine sehr starke Wohngegend. Früher, in den 90er Jahren, waren kaum noch Geschäfte in diesen Straßen. Einige jetzt sind dazugekommen. Einkaufsstraße ist die Müllerstraße, das ist die Grenze nach Norden. Und nach Süden ist dann die Seestraße. Und dann afrikanische Straße geht quer durch.
Ich finde mich selbst als unbedarftes Kind wieder in diesen Bildern von Ihnen, weil ich mich als Kind gewundert habe, wenn wir da durchgefahren sind durchs afrikanische Viertel, über diese Straßennamen in den 60er Jahren, afrikanische Straße, Togo-Straße, Sansibar-Straße, Usambara-Straße, das kam mir vor wie eine andere Welt. Die kolonialen Hintergründe, die haben sich mir damals natürlich überhaupt nicht erschlossen, hat niemand drüber gesprochen. Das ging Ihnen ja vom ersten Moment an komplett anders.
Ja. Interessant für mich auch war, in vielen afrikanischen Kolonien gab es ein europäisches Viertel.
Ah ja.
Und dann ein afrikanisches Viertel. Und das europäische Viertel war privilegiert, so ganz große Vorgarten, Garten auch, richtige gut gebaute Kolonialhäuser. Aus Frankreich, aus England, aus Portugal, aus. Und dann in den afrikanischen Vierteln, in den Kolonien, lebten wir wirklich eng gefärscht und auch nicht so gut. Und dazwischen gab es eine Art so Gesundheitskorridor-Bereich und das war ein Niemandsland. Und in manchen Städten, gerade in Kongo, waren die sehr, sehr breit, bis 800 Meter, weil die dachten, dass da viele Krankheiten von uns kommen. Und dann eben, dann kam ich nach Berlin und dann erfahren, dass es gibt ein afrikanisches Viertel. Aber das afrikanische Viertel war konzipiert Ende des 19. Jahrhunderts als eine Art Zoo. Auch für Tiere aus den Kolonien, exotische Tiere und zusätzlich auch noch Menschen in Käfige.
Von Karl Hagebeck.
Ja, aber dann wurde nicht gebaut. Zum Glück dann wurde dann dieses Gebiet von der Stadtverwaltung übernommen und fingen die an dann als ein Wohngebiet. Was heutiger Wedding.
Es gibt ein Foto von einem Fleischerstand in der, haben Sie schon angesprochen, ehemaligen Müllerhalle, also dieser Markthalle, in der war ich auch als Kind oft mit meiner Mutter einkaufen. Auch an diesem Wurststand, meine ich. Und an diesem Foto, da fallen mir zwei Sachen auf. Das eine ist, dass der Fleischer so comicartig als Schwein dargestellt wird. Ich glaube, sowas würde es heute nicht mehr geben als Werbeschild. Und dann ist da ein anderes Werbeschild, da steht drauf, die erste Zeitung to go. Weiß nicht genau, welche Zeitung damit gemeint war, aber dieses to go löst bei Ihnen vermutlich auch wieder ganz andere Assoziationen aus, nämlich Togo.
Togo, ja genau. Das habe ich so gelesen, auch gesehen. Diese Wortspiele spielen oft in meine Bilder eine Rolle auch. Nicht nur jetzt Wortspiele, auch manchmal visuelle Spiele. Diese Zweideutigkeit, dieses Spiel damit. Hm. Und dann eben, Togo war eine Kolonie, eine ehemalige deutsche Kolonie, nicht lange. Und dann kam dann in den 90er Jahren To go, am Café to go und so weiter. Das fand ich auch so faszinierend. Aber ich habe das sofort als Togo gesehen.
Mhm. Ja. Bleiben wir noch einen Moment im afrikanischen Viertel. Noch lange nach der Kolonialzeit wurden und werden durch diese Namen, Straßennamen, ja eben koloniale Besitzansprüche manifestiert. Und es hat Jahre gedauert, bis erste Straßen umbenannt wurden. Dieser Prozess ist ja noch immer nicht abgeschlossen. Und es ist spannend, in Ihren Aufnahmen zu sehen, wer hier alles Deutung über die Geschichte haben wollte und will und für sich reklamiert. Vielleicht können Sie es beschreiben an diesem einen Foto der Petersallee. Wir können mal gucken, wir haben hier den Katalog
ja,
auf dem Tisch.
Ja, das war mit Witboy dann.
Genau. Usambara Straße, Ecke Witboy Allee. Mhm. Diese Eckkreuzung, diese Straßenschilder haben Sie fotografiert, aber dieses Witboy ist ja überklebt, sieht
ja,
man.
Genau,
darunter steht die Petersallee.
Genau, das war eine Aktion von Aktivisten, die wollten schon damals, als die Namen verändert wurden. Peters, der Namensgeber, war ein Kolonialist, ein Deutscher, der ziemlich schreckliche Sachen gemacht hat in Afrika damals als Kolonialherr. Schon zu seiner Lebzeit wurde er ein bisschen umstritten, was er gemacht hat. Und auch später, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es Versuche, diese Straßennamen zu verändern. Und zum Glück ist jetzt der Name verändert worden.
Hier ist es ja jetzt noch anders. Also über dem Aufkleber der Witboy-Allee ist ein kleines Schild, das erklären soll, wer dieser Peters war. Und da steht Professor Dr. Hans Peters.
Ja, genau.
Stadtverordneter.
Ja, weil
das ist ja gar nicht der ursprüngliche Peters.
Das ist nicht der,
also es wurde wieder auch von der...
Aber dasselbe Nachname, aber Vorname war
neu
Hans.
Gedeutet.
Ja, genau. Ja. Und das ist immer dieser Versuch, die Erinnerung an die ehemalige Kolonien, aber auch diese Zeit, wo Europäer eigentlich das Machtwort hatte in Afrika. Diese Zeit ist vorbei, aber viele wollen das nicht wahrhaben und nehmen. Und dann gibt es immer wieder Proteste dagegen, dass dieser Straßenname umbenannt wird.
Rassismus, Stereotypisierung, Diskriminierung, auch das sind Themen, die einem immer wieder begegnen in Ihren Bildern. Wie geht es Ihnen denn selbst als schwarzen Mann in Berlin als oder auch als europäischem Afrikaner in Afrika? Erleben Sie Rassismus?
Immer wieder, aber es verändert sich. Es wird manchmal unterschwellig oder mal mehr augenscheinlich, also viel mehr. Es ist für mich eine Art Krankheit, die Menschen, die so denken, so sind. Und es ist immer wieder mein Bestreben, meine Hoffnung, dass es aufhört. Dass es aufhört. Ich akzeptiere das nicht. Ne? Ich will nicht böse angeschaut werden oder so.
Wie gehen Sie damit um im Alltag?
Meistens gehe ich einfach so ruhig vorbei. Meistens die Leute, die so aggressiv mir gegenüber sind, die sind entweder betrunken oder die haben ein psychisches Problem oder die sind einfach oder mit sich selbst genervt. Es hat wenig Sinn, damit zu kämpfen. Einmal in der Straßenbahn von Alex, ganz voll die Straßenbahn Richtung Hohenschönhausen. Und zwei Männer sind auch eingestiegen mit uns allen. Und wir standen auch. Und bei mir sind eine weiße Frau, schwarzen Mann und zwei Kinder und noch ein anderer schwarzer Mann, ich auch. Und dann diese zwei Männer noch ein bisschen weiter in die Straßenbahn rein, betrunken. Die haben sogar eine Bierflasche in der Hand. Dann einer kam auf uns zu und hat zu der Frau gesagt, darf ich Ihnen was fragen? Sie hat gesagt, ja. Wie können Sie sowas machen? Und ihr Mann, ein schwarzer Mann, wollte ihn fast zusammenschlagen. Aber dann seine Frau und ich auch, hat gar keinen Sinn. Und so Erlebnisse haben wir. Immer wieder solche Fälle. Ab und zu gibt es so fast, die wollen dann wirklich so richtig so körperlich werden. Ne? Und das ist dann, muss man dann überlegen, was mache ich jetzt? Bei mir bis jetzt nie passiert, ich hoffe nie auch, aber verbal schon manchmal blöde Sachen. Früher, ich wohne seit 50 Jahren in Deutschland, fast jedes Jahr einmal haben Leute zu mir gesagt, Affe, geh zurück nach Afrika. Und das passiert noch heute, aber seltenst. Ist ähnlich auch, was ich immer wieder lese in der Zeitung, bei homophobischen Angriffen auch in der Stadt hier. Ist ja. Sehr ähnlich. Oder auch manche Menschen sind auch so blöd, auch Frauen gegenüber. Dass eben dieses Vorurteile und Ismen, die viele in sich haben, leider.
Ihre frühen Arbeiten, die waren sehr sozialkritisch. Zum Beispiel die Serie, die Sie kurz nach dem Ende der Apartheid in Südafrika aufgenommen haben. Die Auswirkungen der jahrzehntelangen Rassentrennung, die sind da noch sichtbar. Warum haben Sie das Fotografieren, das habe ich im Katalog gelesen, in den Townships rückblickend als reine Freude beschrieben?
Ich war immer wieder mal in Südafrika. Und damals das erste Mal in Durban mit einem Freund zusammen. Und wir wollten eigentlich ein Kunstzentrum aufbauen. Haben wir auch gemacht. Ne? Ist erfolgreich geworden. Ne? Und dann habe ich einfach frei fotografiert. Ne? Und gab schon damals Kriminalität, aber nicht so arg wie heutzutage. Und diese Zeit war vorbei, die Apartheid-Zeit. Ich habe sehr auch drunter gelitten. Ne? Ich war nicht dort damals, aber ich fand es schrecklich, dass immer noch eine weiße Minderheit versucht, diese schwarze Mehrheit zu unterdrücken. Aber brutalst. Ne? Und daher war es für mich wirklich eine große Freude. Und ich bin überall rumgelaufen. Einmal kamen zwei Kinder raus mit einem Baseballschläger. Und die haben das so gemacht, als ob sie mich drohen, weil ich habe die einfach auch ignoriert. Aber ansonsten nichts.
Die Probleme sind ja bis heute nicht bewältigt. Das zeigt auch das jüngste Ergebnis der Parlamentswahlen in Südafrika. Also der ANC, die einstige Partei von Nelson Mandela, hat nach 30 Jahren zum ersten Mal die absolute Mehrheit verloren, muss koalieren. Wie schauen Sie auf das heutige Südafrika?
Ich persönlich habe immer noch Hoffnung. Es gibt verschiedene Völker dort, so Weiße noch, Afrikaner. Sie sind Weiße, aber Afrikaner auch. Dort Inder, auch Afrikaner und schwarze Afrikaner auch. Okay, dass sie zusammenkommen. Ich beobachte, das findet schon ein bisschen mehr statt. Wirklich erfreulich. Und dann die politisch. Diese Politik ist oft so ein ganz schwieriges Feld. Es ist wirklich oft undurchsichtiger für mich. Ich bin kein Politiker. Aber ist die Hoffnung. Südafrika, Nigeria, Ägypten und auch inzwischen auch Äthiopien, das sind Länder in Afrika, die sehr, sehr prägend sind für die Zukunft von Afrika überhaupt. Aber letztendlich jedes Land. Ich bin Optimist, ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Bei Instagram, da haben Sie gut 1300 FollowerInnen, aber es gibt kein einziges Foto, es gibt da gar nichts, was man sich angucken kann. Kein Verweis auf irgendwas, das es Sie digital geben könnte. Gibt es Sie digital einfach nicht?
Wenn man ein bisschen da rumspielt, findet man Bilder nicht von mir, aber von anderen, die dann mich zeigen und so weiter. Diese sozialen Medien sind mir zwar, ich kann die lesen, ich schaue immer wieder rein, beim Instagram, beim Facebook oder bei anderen Sachen auch, aber für mich ist es nicht so sehr meine Schiene. Ich habe mich lange geweigert, eigentlich überhaupt ein Mobilphone zu haben. Meine Kinder haben mir eine geschenkt damals, vor etwa 20 Jahren.
Und aber das Digitale, brauchen Sie das nicht zum Archivieren Ihrer ganzen Arbeiten?
Analog.
Wie archivieren Sie alles auf Kontaktabzügen?
So negative Kontaktabzüge, Abbildungen und so Prints, aber analoge.
Brauchen Sie viel Platz?
Ja. Das ist ein Ding. Und dann aber auch digital braucht man eigentlich viel Platz, aber mehr mental. Dieses Archiv ist auch eine Sache für sich, sagen wir es so.
Ja, auch ein Problem für sich, wenn wir in die Zukunft denken. Also viele Fotografinnen haben das Problem, wohin mit dem damit, Ganzen? Ja, wo soll das damit archiviert werden? Ja. Wo kann es erhalten werden?
Es gibt
werden?
gute Lösungen. Ein Fotograf, Josef Kudelka aus Czech Republik, der hat jetzt eine Stiftung gegründet. Andere machen das auch. Das finde ich eine gute Lösung, finde ich, auch für mich, hoffe ich. Es gibt andere Möglichkeiten auch. Manche Museen werden das aufkaufen oder nehmen das auf. So unterschiedlicher. Aber wichtig ist, dass der Archiv nicht verschwindet oder auch zerstört wird. Stiftung finde ich eine gute Lösung. Unser Archiv ist eine Art Anlage schon. Wie wir damit umgehen, ist auch zukunftsweisend, finde ich. Und manche sind gestorben, die haben keine Stiftung gegründet, aber ihr Archiv war so wichtig, so gewichtig auch, da ist eine Stiftung gegründet worden. Ne? Das ist mit Gordon Parks in den USA zum Beispiel. Das finde ich sehr stark. Anderen auch. Cartier-Bresson hat auch eine Stiftung. Es gibt mehrere. Ich nenne wichtige Namen, zähle mich nicht dazu, aber ich will auch in dieser Richtung, finde ich, eine gute Lösung für unsere Archive.
Akinbodi, Akinbi. Bis Mitte Oktober ist ein Werk in der Berlinischen Galerie zu erleben, in der Ausstellung Being, Seeing, Wandering. Haben wir am Anfang dieser Stunde drüber gesprochen. Wie immer gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm, auch einen schönen Katalog. Und ausklingen lassen wir unser Gespräch noch mit einem Musikwunsch von Ihnen.
Von einem Jazzmusiker oder überhaupt einem Musiker, der wirklich sehr begnadet ist. Und er heißt Chief Atunde Adjoa. Und ich habe von ihm erfahren, jetzt vor kurzem in Senegal, von einem Freund von mir, Lamine. Wir kennen uns fast 50 Jahre oder über 50 Jahre schon. Ne? Und Lamine ist wirklich, er mag Jazz sehr, sehr gern. Ist wirklich ein Jazz-Enthusiast. Ne? Er sammelt die ganze Aufnahme. Ne? Und er hatte mir die Indik auch gespielt und ist ein wunderbarer Musiker.
Ich stelle mir vor bei Ihnen, dass Sie Musik auf Schallplatte hören und die so ganz vorsichtig auf den Plattenteller legen.
Wir haben noch einige Vinyls oder Vinyls noch und dann CDs und dann auch Kassetten. Und jetzt gibt es diese ganze andere Art an Musik anzuhören. Musik ist wirklich, wie gesagt, eine Begleiterin meines Lebens.
Neben der Rolei Flex. Also vielen Dank auch für die Musik. Schön, dass Sie bei uns waren, Akinbode, Akinbi. Ich bin Britta Bürger. Tschüss.
Vielen Dank, Auke. Okay.